Ja, dann herzlich willkommen zur Vorlesung in Algebra. Wie ihr seht, darf ich heute die Vorlesung von Frau Waldecker vertreten. Wir haben heute viel vor, denn wir wollen einen tollen Satz beweisen, mit dem ihr alle eure letzten Übungsaufgaben machen könnt. Deswegen steige ich gleich so ein bisschen straff ein und sage nur kurze Erinnerung. Nächsten Donnerstag ist die Vorstellung von dem Pro- und Fachseminar. Nahe im nächsten Semester. Ach ja, auch herzlich willkommen alle Leute zu Hause. Gut. Die nächste Vorlesung am Donnerstag, da haben wir ein bisschen mehr Zeit und die soll auch ein bisschen dafür genutzt werden, dass wir die letzten Fragen von der Gruppentheorie, die wir jetzt in der Vorlesung behandelt haben, nochmal klären. Deswegen würde ich auch darum bitten, dass, wenn ihr jetzt noch wisst, dass ihr gewisse Sachen noch überhaupt nicht richtig verstanden habt, euch sehr, sehr unvorbereitet für die Klausur fühlt, schreibt uns kurz eine Nachricht. Wir werden es entweder in der Vorlesung am Donnerstag behandeln oder vielleicht macht Frau Waldecker auch noch einen Podcast. Wir wissen dann auch so ein bisschen, worauf wir uns im Workshop nochmal vorbereiten können. Ich gebe Ihnen Ruhe. Also gerne nehme ich natürlich auch Rückmeldungen noch nach der Vorlesung dafür entgegen, falls halt jetzt während der Vorlesung Fragen bestehen. Okay. Ja, ich habe mir mal eine Vorlesungsmitschrift vom Ende der letzten Vorlesung besorgt. Wir sehen es hier, was da wurde in der letzten Vorlesung gemacht. Es wurde, das ist ja ein bisschen sehr klein, es wurde eine P-Gruppe definiert und dann habt ihr das P-Fixpunkt-Lemma gemacht. Und das ist ganz wichtig für die heutige Vorlesung, denn wir wollen das mehrfach anwenden. Deswegen habe ich das einfach zur Erinnerung mal hier an die Tafel geschrieben. Oder auf diesem kleinen Zettel. Gut. Das Lemma heißt 1039. Das heißt, es ist ja ganz sinnvoll, jetzt mit der 1040 anzufangen. Gut, worum geht es in diesem Lemma? Wir betrachten wieder wie immer eine endliche Gruppe. Also das sei E eine endliche Gruppe. Und wir wollen uns einen Normalteiler von E hernehmen, der nicht die 1-Gruppe ist. Also der ist ungleich 1 oder wenn wir es ein bisschen genauer schreiben wollen, der ist ungleich der Menge von der 1 in E. Wenn wir das haben, dann können wir sagen, dass dieser Normalteiler das Zentrum von E nicht trivial anschneidet. Also das ist der Schnitt von N mit dem Zentrum von E auch nicht die 1, also nicht die Menge, die nur die 1 enthält. Vielleicht kurz zur Erinnerung, das Zentrum von G, das waren alle Elemente aus G, die mit allen Elementen aus G vertauschen. Das heißt, es sind alle A aus G, für die gilt A mal B ist gleich B mal A, für alle B aus G. Und vielleicht kennt ihr auch einen Normalteiler von G, der nicht 1 ist, also 1, der das immer tut. Denn wenn G nicht die triviale Gruppe ist, dann können wir sagen, dass insbesondere das Zentrum von G selbst, was ja der Schnitt von dem Zentrum von G mit G ist, von 1 verschieden ist. Das ist sehr, sehr praktisch, weil dadurch haben wir jetzt immer einen nicht-trivialen Normalteiler von unserer Gruppe G gegeben. Das ist total toll. Glaubt mir. Dieses Resultat wollen wir beweisen. Und wir wollen dafür das P-Fixpunkt-Lemma anwenden. Das heißt, wir brauchen irgendeine Operation, auf dem unsere P-Gruppe, ja, was soll eine endliche P-Gruppe sein? Wäre vielleicht sinnvoll, damit wir das Lemma anwenden können, operiert. Und was nehmen wir als das Omega? Wir nehmen unseren Normalteiler N. als Operation nehmen wir die Konjugation. Was ist dann das Delta? Das Delta in dem Satz von dem Fixpunktlemma ist die Menge, die Teilmenge aller Punkte aus Omega, die von jedem Element aus G fixiert werden. Also alle Sachen für die gilt, alle Elemente aus N für die gilt, wenn wir die mal ahnen, G hoch minus 1 mal A mal G ist gleich A. Für alle G aus G. Das ist gleichwertig dazu, dass das N im Zentrum liegt. Also ist das Delta dann, oder soll dann sein, das Zentrum von G geschnitten N. Dann können wir halt sagen, dann operiert G per Konjugation auf Omega. Da N gerade ein Normalteiler ist, passt das. Und Delta ist die Menge der Fixpunkte. Ja, auf dieser Vorlesungsmitschrift steht ja auch so in grün, dieser kleine Kommentar, dass das Delta da genau die Menge der Fixpunkte ist. Gut. Was können wir jetzt feststellen? Wir gucken uns mal die Mächtigkeit von Omega an. Das ist die Anzahl der Elemente in N. G selber ist eine P-Gruppe. Nach dem Satz von Lagrange ist dann unser Normalteiler N auch eine P-Gruppe. Das heißt, das Omega wird von der Primzahl P geteilt. Also weil die Anzahl der Elemente von Omega von P geteilt wird, können wir jetzt unser Fixpunktlemma mal anwenden. Und jetzt sehen wir, Omega, die Anzahl der Elemente aus Omega minus die Anzahl der Elemente aus Delta wird von P geteilt. Wenn die Anzahl der Elemente von Omega aus P geteilt wird, dann wird auch die Anzahl der Elemente aus Delta von P geteilt. Also es folgt, dass die Anzahl der Elemente aus Delta ebenfalls von P geteilt wird. Gut, jetzt könnte ja dieses Delta immer noch kein Element enthalten, denn wir wissen ja alle, 0 ist ein Vielfaches von P. Aber wir sehen alle ein Element davon. Ein Element, was immer im Zentrum liegt, das ist nämlich das triviale Element. Ja, die 1 ist immer, 1 mal A ist immer gleich A mal 1. Und die 1 muss ja auch im Normalteiler drin liegen. Also ist die Anzahl der Elemente nicht 0. Ja. Und das heißt, dass Delta nicht nur die Menge von 1 ist. Denn es muss jetzt ja, die Anzahl der Elemente muss ja von P geteilt werden. Und wenn das nur die 1 wäre, dann würde es nicht von P geteilt werden. Denn ja, 1 wird nicht von einer Primzahl geteilt. 1 ist ja eine Einheit und eine Primzahl ist immer ein Primelement. Und die Teiler der Einheit in den Z sind ja Einheiten. Also wir können richtig schön die Zahlentheorie drauf werfen, die wir hatten. Okay. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze der Gruppentheorie. Es freut mich wirklich sehr, dass ich diesen Satz heute hier vorstellen darf. Es ist noch nicht der Satz, von dem Sie alle gehört haben. 10,41 ist der Satz. Sondern es ist der sogenannte Satz von Cauchy. Wir betrachten wieder eine endliche Gruppe. Und diesmal ist es auch wirklich irgendeine endliche Gruppe. Primzahl ins Spiel gebracht werden. Wir wollen nämlich einen Primteiler der Gruppenordnung haben. Ja, in der Übung am Donnerstag hat jemand gefragt, was ein Primteiler ist. Ein Primteiler ist einfach ein Teiler von der Zahl, der gleichzeitig eine Primzahl ist. So, und wenn wir wissen, irgendwie, dass 3 oder 5 oder, weiß ich nicht, 2 ist auch noch eine Primzahl, die Ordnung von je teilt, dann finden wir immer ein Element, was auch diese Ordnung hat. Also, dann hat E. Ein Element der Ordnung P. Das gilt für allgemeine Zahlen, gilt das nicht. Sie kennen ja alle die symmetrische Gruppe auf 3 Symbolen. Die hat 6 Elemente, aber die hat kein Element der Ordnung 6. Ja gut, 6 ist auch keine P-Zahl, aber die hat halt Elemente der Ordnung 3 und sie hat Elemente der Ordnung 2. Und dass das für alle endlichen Gruppen gilt, das hat sozusagen von Schiller bewiesen. Und jetzt wollen wir es beweisen. Und auch wieder ist die Idee, wir wenden das P-Fixpunkt-Lemma an. Deswegen gibt das hier da. Also wieder brauchen wir irgendeine komische Menge Omega, auf der wir operieren. Und diese Menge sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus. Wir wählen uns Omega als die Menge aller P-Tupel G1 bis hin zu GP für die gilt, dass diese Elemente G1 bis GP aus der Menge G stammen und das Produkt von G1 bis hin zu GP gerade unser Einzelelement ist. Also, okay. Das klingt erstmal komisch. Wir machen uns mal gleich ein bisschen klar, was das eigentlich bedeutet. Was können wir erstmal feststellen? Wir wissen, unsere Gruppe G hat mindestens 2 Elemente. Denn die Ordnung von G wird ja von der Primzahl geteilt und wir haben gerade festgestellt, 1 wird nicht von der Primzahl geteilt. Schreiben wir es mal dazu, in Klammern, G ist ja ein Teiler von der Ordnung von G. Und daraus folgt, dass Omega auch mehr als 2 Elemente hat. So, wie sieht man das? Wir könnten hier für G1 bis GP überall das 1 Element hinschreiben. Wenn wir überall das 1 Element hinschreiben, das sind 1 Elemente aus G. Und das Produkt für das Einzelelement ist 1. Die müssen nicht verschieden sein. Habt ihr eine Frage? Also ihr dürft die Frage ruhig stellen, auch wenn ich ein bisschen anziehe. Jetzt nehmen wir uns mal aus G irgendein Element, was nicht das Einzelelement ist. Sagen wir mal G. Dann können wir hier noch G hinschreiben für G1. Und für G2 können wir G hoch minus 1 hinschreiben. Und für G3 bis GP, was ja eventuell überhaupt nichts sein könnte, wenn die Primzahl 2 ist, aber sonst schreiben wir nur das Einzelelement hin. Dann sind das auch alles Elemente aus G und das Produkt von allen ist 1. Also das heißt, wir finden auf jeden Fall schon mal so ein paar Elemente aus Omega da drin. Gut. Aber wie viele Elemente gibt es denn jetzt wirklich in Omega? Also, schreiben wir mal hin, Omega, Fragezeichen. Wir zählen mal ein bisschen. Für I aus der Menge von 1 bis P minus 1 gibt es erstmal wie viele Möglichkeiten? Naja, wir könnten die einfach beliebig aus G wählen. Gibt es je die Möglichkeit. Warum können wir die einfach so wählen? Naja, die können ja irgendwie beliebig aus G sein. sehen wir, wie viele Möglichkeiten ergeben sich hier zusammen. Gehmöglichkeiten, Gehmöglichkeiten, Gehmöglichkeiten. Und zwar genau P minus 1 mal. Das ein bisschen runter. Das hier. Gut, was können wir noch feststellen? Wir wollen hier eigentlich auf dieser Menge Omega ein bisschen operieren. Wir nehmen uns also mal so ein G1 bis hin zu GP aus Omega her. Wir haben jetzt gesehen, GP ist genau das Inverse davon. Weil wir quasi auf dieser Seite mit GP hoch minus 1 von 1 von dieser Seite multiplizieren. Wir können aber ja auch mit G hoch minus G1 hoch minus 1 von dieser Seite multiplizieren. Das heißt dann, wir sehen also auch, dass G2 bis hin zu GP das gleiche ist wie G1 hoch minus 1. Jetzt multiplizieren wir mal mit G1 von der Türseite, also ich glaube, das ist rechts. Das heißt, G2 bis hin zu GP multipliziert mit G1 ist gleich G1. Und das können wir immer so weitermachen. Wir folgern also auch, dass GP mal G1 bis hin zu GP minus 1 gleich 1 ist. Also wir multiplizieren quasi immer mit dem nächsten erstmal das auf die eine Seite und dann auf die andere Seite. Das heißt, was wir sozusagen irgendwie feststellen können, ist, wir können hier irgendwie durchschiften und die Sachen liegen immer noch in Omega drin. Aber wie gesagt, wir wollen auf Omega operieren. Also nehmen wir uns nochmal eine Gruppe, die ganz sicher auf Omega operiert. Nämlich die symmetrische Gruppe an Omega. Ja.
Können Sie bei Ihrem Aufschritt bitte deutlicher machen, was gerade multipliziert ist mit diesem Punkt, Punkt, Punkt und wo dann Komma, Punkt, Punkt, Punkt ist?
Ja. Also. Ist es so, Leute? Also die symmetrische, die Menge aller Bielkrieg-Abbildungen von Omega nach Omega operiert das sicherlich drauf. Und wir nehmen uns jetzt mal ein x aus S her, mit der Eigenschaft, dass x genau diese Operation macht, die wir uns jetzt gerade hier überlegt haben. Oder diese bijektive Abbildung macht. Also für alle g1 bis hin zu gp aus Omega soll gerade g1 bis hin zu gp hoch Omega hoch x sein g2 bis hin zu gp, g1. Genau dieser Shift sozusagen. Ja. Dann können wir kurz mal feststellen, wenn wir das zweimal machen, also wenn wir x² darauf anwenden, dann sehen wir, das ist also g3 bis hin zu gp, x, g1, g2. Und das machen wir mal so weiter. Was passiert denn, wenn wir p hoch minus 1 mal shiften? Dann steht unser gp hoch minus 1 hinten. Gp unten minus 1. Und wenn wir also p mal shiften, g1 bis hin zu gp hoch x hoch p, dann kommt das p rüber auf die andere Seite und wir haben also wieder g1 bis hin zu gp da stehen. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen interpretieren. Was bedeutet das denn? Also, das heißt jetzt erstmal, dass wir uns natürlich die von x erzeugte zyklische Untergruppe von S angucken können. Und feststellen können, dass die Ordnung von x ein Teil davon p ist. Denn wenn wir x hoch p nehmen, kriegen wir halt hier genau die identische Abbildung raus.
Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also ich bin eigentlich noch am Anfang, und zwar eine Menge Omega, haben wir da Vektoren drin? Oder sind
das? Nein, das sind P-Tupel einfach.
Einfach nur P-Tupel.
P-Tupel, ja. Okay. Aber man kann sich das ja wie Vektoren vorstellen. Das Einzige ist halt, dass es natürlich kein Vektor ist, weil es nur eine Gruppe ist. Also das ist ja nicht unbedingt eine arische Gruppe wie beim Vektorraum und wir wollen diese Dinge auch gar nicht miteinander verknüpfen. Also wir wollen damit nicht rechnen, wir wollen sie nur durcheinander tauschen. Okay. Aber das heißt doch, dass die von x erzeugte Untergruppe eine p-Gruppe ist. Denn diese von x erzeugte Untergruppe hat jetzt entweder Ordnung p hoch 0 oder pi hoch 1. Und die von x erzeugte Untergruppe operiert auf der Menge Omega. Wir haben also eine p-Gruppe gefunden, die auf Omega operiert. Das heißt, wir könnten ja mal versuchen, unser p-Fixpunkt-Lemma anzuwenden. Also brauchen wir noch die Menge Delta. Was ist denn jetzt unser also es war Delta gleich der Menge aller Omega aus Omega, für die gilt, Omega hoch x ist gleich Omega. Ich behaupte, dann ist Delta die Menge der Fixpunkte. Ja, da muss man einmal kurz drüber nachdenken, denn hier steht ja nur drin, dass diese Omegas von x festgelassen werden. Warum werden die denn auch von x Quadrat festgelassen? Ja, wenn Omega von x auf Omega abgebildet wird, dann wird Omega von x Quadrat erst auf Omega und dann wieder auf Omega abgebildet. Und so weiter und so fort. Das heißt, das passt, weil wir gerade eine zyklische Gruppe haben. Gut, jetzt können wir unser p-Fixpunkt-Lemma anwenden. Mit 10 mal 39 folgt p teilt Omega minus Delta. Und die Anzahl der Elemente von Omega, das hatten wir uns überlegt, das ist g hoch p minus 1. Die Ordnung von g wird von p geteilt, dann wird g hoch p minus 1, also die Ordnung von g hoch p minus 1 auch von p geteilt. Also da p ein Teil von g, Ordnung von g hoch p minus 1 ist, folgt, dass auch p ein Teil von Delta ist, von der Anzahl der Elemente in Delta. Gut, sehen wir wieder ein Element, was da auf jeden Fall drin liegt? Ja, das sehen wir. Es ist nämlich das Element, was nur Einsen hat in Delta. Ja, wenn ich alle Einsen immer weiter shifte, bleibt es immer fest. Also folgt, dass ja 2, was kleiner ist als unsere Primzahl p oder gleich, kleiner gleich die Anzahl der Elemente von Delta ist. Jetzt wollen wir uns irgendwie versuchen, so ein Element der Ordnung p herzunehmen und zu konstruieren. Wir sehen also, Delta besitzt noch irgendein anderes Element außer die 1 überall durch. hin zu GP hoch x.
Das war ja gerade so gewählt, dass es festgelassen wird.
Das shiften wir jetzt mal, wir wenden das x an. Wie war das gemacht? Das geht also zu g2 bis hin zu gp g1.
So, und wie ist das jetzt bei p-Tupeln? P-Tupel sind gleich, wenn alle Komponenten gleich sind. Oder kurz, ja.
Also g1 muss gleich g2 sein. Und ein Komponentenvergleich liefert.
Dass unser G1 ein Element der Ordnung P ist. Denn das 1-Element ist das einzige Element in der Gruppe mit Ordnung 1. Und wir sehen ja hier, die Ordnung von G1 muss ein Teil davon P sein. Der einzige von 1 verschiedene natürliche Teil davon P ist P. Ja, Frau Waldecker hat mir gesagt, ich darf mit dem Lemma nicht zu viel Zeit verschwenden. Also ich habe versucht, da ein bisschen zügiger durchzugehen. Sie hat auch gesagt, wenn Sie dazu noch Fragen haben, dürfen Sie halt gerne auch Fragen stellen. Und ja, da dürfen mir auch gerne noch Sachen in die Sorgenpuppe reingesteckt werden. Ja.
Wenn wir von Anfang an mehrere, also wenn es mehrere OPs gibt, dann ändert das nichts an der Lemma.
Ja, wir machen halt für jedes P das gleiche Argument. Erst für P gleich 2, dann für P gleich 3 und so weiter und so fort. Also falls die Primzahlen immer das teilen. Gut. Wofür brauchen wir das Ganze? Naja, den Satz von Cauchy, den braucht man andauernd. Aber wir wollen das auch benutzen, um den Satz von Sylow uns ein bisschen genauer anzugucken. So muss ich das machen. Den Satz von Sylow hat Frau Waldecker mir hier nochmal als Folie mitgegeben. Es ist ein absolut wichtiger Satz in der endlichen Gruppenkehr. Also ehrlich gesagt, in meiner eigenen Forschung benutze ich den auch immer noch andauernd. Und falls jemand ja, jetzt schon weiß, dass er ein bisschen mehr Interesse an der Gruppentheorie hat, das ist unser Satz hier in Halle. Also, wir haben eine endliche Gruppe G. Und wir nehmen uns wieder eine Primzahl her, die die Ordnung von G teilt. Und jetzt wählen wir uns eine natürliche Zahl A, so dass P hoch A ebenfalls die Ordnung von G teilt, aber P hoch A plus 1 nicht mehr. Das heißt also, P hoch A ist die größte P-Potenz, die die Ordnung von G teilt. Ja, wenn ihr eine Gruppe der Ordnung 27 habt, dann ist das A 3 für die Primzahl P gleich 3. Für die Primzahl P gleich 2 wäre das A dann 0. Weil 2 hoch 0 teilt 27, aber 2 nicht mehr. Und jetzt gilt: Man findet eine Untergruppe der Ordnung P hoch A. Das ist erstmal toll. Also warum sollte man überhaupt Untergruppen von irgendwelchen Teilern finden? Das ist im Allgemeinen nicht klar. Dann kann man noch mehr sagen. Man kann sogar sagen, dass alle Untergruppen der Ordnung P hoch A in G konjugiert sind. Das ist auch toll. Das heißt, irgendwie sehen die alle gleich aus. Die sind also insbesondere alle isomorph. Und dann können wir noch sagen, wenn wir uns irgendeine P-Untergruppe angucken, wo finden wir die? Na, die finden wir auf jeden Fall als Untergruppe von einer von diesen Untergruppen der Ordnung P hoch A. Das heißt also, wenn wir P-Gruppen studieren wollen, ist es sinnvoll, sich diese P hoch A-Untergruppen anzugucken und davon dann die Untergruppen sich anzugucken, weil da liegen alle P-Gruppen irgendwie drin. Und dann können wir noch was über die Anzahl der Untergruppen aussagen, der Ordnung P hoch A. Und die ist nämlich genau gleich dem Index vom Normalisator und diese Anzahl ist kongruent zu 1 modulo P. Das ist irgendwie auch gut. Da kriegt man so ein Gefühl davon, wie viele gibt es. Naja, und ich möchte jetzt nicht immer diese P hoch A Untergruppen sagen. Wir wollen dann halt am Ende feststellen, dass diese Gruppen einen besonderen Namen bekommen. Wir wollen diese Gruppen P-Sylo-Untergruppen nennen. Und jetzt sage ich noch kurz was dazu. Wir vermuten eigentlich, weil Sylo ein Norweger war, dass er nicht Sylo hieß, sondern Sylof. Und Frau Waldecker sagt auch immer Sylof. Da ich das als Sylo gelernt habe, kann ich mich da irgendwie nicht wirklich umgewöhnen. Also seid nicht verwundert, wenn Frau Waldecker immer Sylof sagt. Das ist vermutlich das Korrekte. Ich bin nur nicht fix genug im Kopf, um mich daran umzugewöhnen. Gut. Wir wollen diesen Satz beweisen. Und wie machen wir das? Also Beweis vom Satz von Sylo. Der Beweis wird jetzt ein wenig länger. Der wird auch ein wenig länger als der Beweis von P vom Satz von Cauchy. Wir wählen uns erstmal ein paar komische Mengen. Als erstes nehmen wir uns geschwungen P als die Menge aller P-Untergruppen. Von je. Und dann nehmen wir uns noch eine Menge geschwungen M. Und das soll jetzt die Menge aller maximalen Elemente in P sein. Und wenn ich von Maximalität rede, meine ich maximal bezüglich der Inklusion. Der maximalen Gruppe, das heißt, ich kann auch nur endlich viele Untergruppen haben, also kann ich auch nur endlich viele P-Untergruppen haben. Wenn ich also irgendeine P-Untergruppe habe, könnte es sein, dass sie nicht maximal ist, weil es eine größere P-Untergruppe gibt. Es könnte sein, dass die auch nicht maximal ist, weil es eine größere P-Untergruppe gibt und so weiter und so fort, aber irgendwann muss es enden, denn ich habe ja nur endlich viele. Was wir machen wollen ist, wir wollen zeigen, dass diese Menge M genau aus unseren zukünftigen Sylo-Untergruppen besteht. Also, dass das genau die Menge der Gruppen der Ordnung P hoch A ist. Und dann wollen wir halt zeigen, dass diese Menge nicht leer ist. Und wenn wir mal gucken, wenn also dieses M die Menge wird, dann sehen wir sofort, dass dass C erfüllt ist. Denn jede P-Untergruppe liegt in einer maximalen P-Untergruppe drin. Ich schreibe also hier vielleicht mal in Klammern hin, C. Also stellen wir mal erstmal fest, warum dieses M nicht leer ist. Wir kennen alle eine P-Untergruppe, 1G. Weil 1G eine P-Untergruppe von G ist, ja, warum war das nochmal so? 1G hat die Mächtigkeit P hoch 0 wollen wir ein bisschen operieren. Und zwar per Konjugation. Was können wir feststellen? Dass unsere Gruppe G auf P per Konjugation operiert. Ja, warum? Weil diese Konjugationserfüllung CG für alle G aus G ein Gruppenautomorphismus ist. Also insbesondere bijektiv. Wenn er auf G bewirkt. Eine bijektive Abbildung von einer endlichen Menge haben, dann ist das Bild, hat dann genauso viele Elemente wie das Urbild. Das heißt, die Mächtigkeit von U ist gleich die Mächtigkeit von U Alpha für alle U aus P und Alpha aus C. Ja, aber eigentlich interessiert uns die Menge P ja gar nicht, und uns interessiert die Menge M. Also nehmen wir mal an, es gibt ein U aus M und ein G aus G. So, das U hoch G nicht in M ist. Ja, also soll ich mir Mühe geben und den Buchstaben M nicht anders verwenden. Das heißt, egal ob da ein normales M oder ein geschwungenes M steht, das ist immer das geschwungene M. Also dieses M sieht sehr ungeschwungen aus. Also wir nehmen mal an, wir wollen gerne zeigen, dass auch die Elemente von M unter Konjugation halt alle in N permutiert werden. Und was wir jetzt annehmen, das ist mal nicht so. Also U hoch G soll nicht in N sein. Ja, das bedeutet ja, wir haben uns gerade überlegt, U hoch G liegt in P, dann ist U hoch G kein maximales Element in P. Es gibt also eins, was größer ist. Dann existiert ein V aus G mit der Eigenschaft, U hoch G ist eine echte Untergruppe von V. Das heißt, G hoch minus 1 mal U mal G ist in V für alles U aus U. Aber das bedeutet doch auch, dass U das gleiche ist wie G mal V mal G hoch minus 1, also V hoch G hoch minus 1 für ein geeignetes V aus V. Ja, aber das, was jetzt hier steht, ist, U ist eine Teilmenge von V. Ja, MDE heißt mit der Eigenschaft. Also das heißt, U ist eine Teilmenge von V hoch G hoch minus 1
V minus 1 ist aber ein Element von P, denn V ist ja ein P. Und das kann irgendwie nicht sein. Wenn ein U hoch P eine echte Teilmenge von V ist, dann muss U, weil das Ganze ja Automorphismen sind, immer Konjugation, bijektive Abbildung, auch eine echte Untergruppe von V hoch P sein. Aber U war maximal. Also das ist ein Widerspruch dazu, dass U aus der Menge der maximalen Elemente ist. Was stellen wir also fest? Wir stellen fest, dass G per Konjugation auf der Menge M wirkt. Also wirkt G per Konjugation auf N wirkt auch jede Untergruppe von G per Konjugation auf N. Damit wirkt jedes V aus N per Konjugation. Das ist jetzt das Tolle. V ist eine P-Gruppe. P-Gruppen, die auf irgendwas wirken, sind ganz toll, denn dafür haben wir unser P-Fixpunkt-Lemma. Also, gucken wir uns doch mal an, was denn so Fixpunkte von so einem V in der Menge M sind. Also, es sei U aus M ein Fixpunkt. Was bedeutet das? Dann ist V enthalten in der Menge aller Elemente aus G, die U per Konjugation festlassen. Das heißt gerade, dass U ein Fixpunkt von V ist. Diese Menge kennen wir. Dieser Menge haben wir einen ganz besonderen Namen gegeben. Die nennen wir immer den Normalisator in G von U. So, und diese Normalisatoren, die haben wir ein bisschen genauer studiert. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass U ein Normalteiler in seinem Normalisator ist. Wie ist das, wenn wir einen Normalteiler und eine Untergruppe haben, dann ist das Produkt von beiden wieder eine Untergruppe. Das haben wir in C9 bewiesen. U mal V ist also eine Untergruppe vom Normalisator in G von U, also eine Untergruppe von G. Und wir können auch die Ordnung von U mal V bestimmen. Das sagt uns nämlich das Lemma C3 aus, gilt, die Ordnung von U mal V ein bisschen komplizierter mit irreduziblen Elementen in irgendwelchen Netzwerken umringt. Also, das ist eine Hilfe.
Ja.
Reisen wir eigentlich gerade A oder ist das jetzt nur Vorgeplänkel, damit wir nachher alles einfach beweisen können?
Es ist so ein bisschen Vorgeplänkel, ja. Also am Ende wird gleich alles zusammenfallen und dann kommt sozusagen die Aussage bla 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 bla.
Okay.
Wenn man sich das anguckt, ich habe ja hier so ein kleines C dahinter gemacht, weil wenn wir unser Ziel erreicht haben, dass das N wirklich die Menge der Untergruppen der Ordnung P hoch A ist, dann würde hieraus C folgern, aus der Wahl. Ja. Was wir als nächstes zeigen wollen, das passt, eigentlich passt die Frage gerade so ein bisschen. Weil was wir als nächstes zeigen wollen, ist sozusagen die Aussage B. Wir wollen zeigen, dass alle Elemente aus M zueinander konjugiert sind in G. Ja, wie machen wir das? Wir nehmen mal an, das wäre nicht so. Also, wir nehmen mal an, oder wir wählen uns einfach eine Menge N, geschwungen N, die eine Teilmenge von N ist, so, dass für alle H aus der Menge N und alle G aus G gilt, H hoch Pi ist in N. Ja, wenn nicht alle Untergruppen aus M zueinander konjugiert sind, dann finde ich eine echte Teilmenge von M. So, dass das gilt. Dann finde ich ja welche, die zueinander konjugiert sind und welche, die irgendwie anders zueinander konjugiert sind. So, wenn N diese Eigenschaft hat, dann hat aber auch das Komplement diese Eigenschaft. Das wollen wir uns einmal überlegen. Also dann gilt für alle U aus der Menge M ohne N, ich muss meine Mengen echt geschwungener malen, und alle G das U hoch G schöne Eigenschaft, dass man auch sagt, dass es invariant ist unter der Konjugation. Was können wir also feststellen? Wir stellen jetzt fest, dass g auf der Menge n wirkt und g wirkt auf der Menge m ohne n per Konjugation. Und alles, was g macht, macht die Runtergruppe von g auch, wenn wir hier von Wirkung reden. Also, das hieß Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Mit Lagrange folgt dann die Aussage relativ sofort. So, jetzt ist. Also, wir haben hier unsere Menge n. Und da ist unsere Menge n. Und wenn wir jetzt uns die Bahnen von h angucken, dann zerfällt ja das irgendwie so in eine Partition. Und was wir jetzt wissen ist, dass alle diese Teilmengen eine Mächtigkeit haben, die in Ordnung von p geteilt ist. Das sieht aus wie ein Fußballkreis. Nein, nicht ganz sauber. Wie ein Fisch, okay. Und wenn wir also jetzt lauter Mengen zusammenpacken, deren Mächtigkeit alle von p geteilt wird und die sich alle trivial schneiden, wie das bei einer Addition ist, dann muss die Mächtigkeit von der Menge insgesamt auch von p geteilt werden. Weil die Mächtigkeit ist ja quasi die Summe der einzelnen Teilmengen, also der Mächtigkeiten der einzelnen Teilmengen. Also folgt, p teilt die Mächtigkeit von n ohne n. Und ich schreibe jetzt nochmal hier dazu mit Stern, denn eine Sache habe ich ja gerade nicht gesagt. P-Potenzen, es gibt ja auch eine P-Potenz, die nicht von p geteilt wird. P hoch 0. Aber es gibt keine Bahn der Länge 1, denn wenn wir eine Bahn der Länge 1 hätten, wäre das ein Fixpunkt. Wir haben aber ja gerade festgestellt, dass h der einzige Fixpunkt von h ist, aber unser h liegt in n. Wir gucken ja hier uns Fixpunkte von m ohne n an. Okay. Angenommen, es gibt ein V aus M ohne N. Also angenommen, unsere Menge Norbert wäre nicht die Menge Martha. Dann können wir das gleiche Argument wieder dann von dir geteilt werden. Ja gut.
Dann entzündet man eine Zahl, die von P geteilt wird. Und so, dass wenn ich einen abziehe, das immer noch von P geteilt wird. Also eine Zahl, die kongruent zu 1 und zu 0 modulo P ist. Das ist irgendwie schwierig bei einer P-Zahl.
Das heißt also, die einzige Menge, die invariant per Konjugation ist, die einzige Teilmenge, ist M selbst. Wenn wir uns also jetzt die Bahnen von M unter G angucken, die sind ja immer alle invariant, dann ist das nur eine.
Das heißt also, insgesamt sind alle Elemente aus M in G zueinander konjugiert.
Hier so ein kleines B hin. Denn wenn wir zeigen würden, dass M die Menge ist, von der wir zeigen wollen, dass es sie ist, dann ist sie auch seine B erfüllt. Ja, das Lustige ist, wir zeigen A ganz zum Schluss. Also versuchen wir jetzt mal ein bisschen an Teil D ranzukommen. Also wir wollen irgendwas über die Anzahl der Elemente von M rausfinden.
Ja, wir brauchen ein U aus M.
Wir wissen jetzt nach Stern, dass U der einzige Fixpunkt von U ist.
Ja, U, der einzige Fixpunkt. Für U aus M ist, gilt, ja, was wir gerade für M ohne N gemacht haben, können wir auch mit M machen. M ist also kongruent zu 1 modulo P. Ja, also jetzt ist hier unser M, gibt es nicht. Wir haben also unser M insgesamt in Bahnen zerteilt. Und hier haben wir einmal unsere einzelne Menge U und die anderen Sachen werden alle in P geteilt. Das heißt also, diese Mächtigkeit ist kongruent zu 0, modulo P, die ist zu 0, die zu 0, alle sind zu 0, außer das, das ist zu 1. Wenn wir das alles aufaddieren, bleiben wir bei 1.
Okay, was machen wir hier eigentlich? Wir betrachten Operation per Konjugation. Das habt ihr schon ein bisschen häufiger betrachtet. Zum Beispiel in Lemma 10, 29. Und da habt ihr festgestellt, die Bahnenlänge ist gleich dem Stabilisatorindex.
Also die Bahnlänge ist ja die Mächtigkeit von M.
Das ist die Bahn von U. Alle Elemente aus, wenn ich U konjugiere, immer bleibe ich in der Menge M drin. Und wir haben gerade festgestellt, die Bahn von U kann nicht kleiner sein als M, weil dann wäre das ja so eine Teilmenge N.
Stabilisatorindex ist also G nach dem Normalisator in G von U.
Denn der Stabilisator von der Konjugation ist gerade der Normalisator. Die Anzahl der Untergruppen von U von G der Ordnung P hoch A ist genau das hier. Das passt ja. Und die Anzahl des Kongruenten zu 1 modulo P. Das wäre also zusammen D.
Ja. Genau dafür, wie wir D jetzt gezeigt haben, ist das U immer ein kleines U oder ist das eine Menge?
können wir, wir schaffen noch ein paar Beispiele, wenn wir uns jetzt ein bisschen machen. Gut. Also M ist Kongruenz zu 1 modulo P. Das heißt, die Mächtigkeit von M wird nicht von P geteilt. Einverstanden? Einverstanden. Also da P kein Teiler von der Mächtigkeit von M ist. Können wir jetzt den Satz von Lagrange anwenden? Wir starren mal hier drauf. Ne? Der Satz von Lagrange sagt, dass die Mächtigkeit von G das gleiche ist wie die Mächtigkeit von diesem Index mal der Mächtigkeit von dem Normalisator. Wenn dieser Index also nicht von P geteilt wird, muss ja jegliche P-Potenz sozusagen in dem Faktor stecken vom Normalisator. Das heißt also, P hoch A ist ein Teiler von der Mächtigkeit vom Normalisator in die Richtung. Okay. Weiter behaupte ich, dass P kein Teiler ist vom Normalisator in die Richtung U. Nach U. Und das ist jetzt eine eklige Kappelrufe, ne? Okay, also wenn diese Faktorgruppe von P geteilt werden würde, dann gäbe es nach dem Satz von Cauchy ein Element der Ordnung P. Das heißt, nach dem Satz von Cauchy hätte diese Faktorgruppe eine Untergruppe der Ordnung P. Das heißt, das volle Urbild davon wäre eine Untergruppe der Ordnung P hoch irgendwas, die U echt enthält. Weiter gilt, P teilt nicht das. Nach dem Satz von Cauchy oder nach dem da U bezüglich Inklusion maximal ist. Wieder folgt mit dem Satz von Lagrange. Naja, jetzt teilt halt P auch nicht diesen Index. Ja, wir haben jetzt diesen Satz von Silo geschafft. Und wir haben sogar noch 20 Minuten Zeit, um uns ein bisschen um ein Beispiel zu kümmern. Rauskriegen kann, was so P-Sylo-Untergruppen, wie viel es so rein theoretisch geben kann. Ich meine, das sind ja auch so nette Übungsaufgaben, die wir haben. Wir gucken uns mal das kleinste Beispiel an, was es gibt. Also ich meine, Gruppen der Ordnung 1 sind so gesehen langweilig. Denn die größte P-Potenz, die 1 teilt, ist immer P hoch 0. Und naja, das ist nicht so interessant. Gruppen der Ordnung 2 sind auch nicht so interessant, denn das sind ja P-Gruppen für die Primzahl 2. Gruppen der Ordnung 3 sind auch P-Gruppen für die Primzahl 3. Gruppen der Ordnung 4, das sind auch P-Gruppen, nämlich für die Primzahl 2. 4 ist ja 2 hoch 2. 5 ist auch eine Primzahl. Also machen wir mal das Beispiel. Es sei G eine Gruppe der Ordnung 6. Nehmen wir erstmal eine besonders große Primzahl. Erster Fall. P ist echt größer als 3. Und eine Primzahl. Ja, passt auf. Also es gibt so Leute, die fragen dann gerne mal nach der Anzahl der 91 Sylo-Untergruppen. 91 ist keine Primzahl und deswegen gibt es dann 0. Obwohl der Satz von Sylo sagt, es gibt immer P-Sylo-Untergruppen. Aber der setzt ja auch voraus, dass P eine Primzahl ist. Also, was ist die größte P-Potenz, die 6 teilt? Wenn P eine Primzahl ist, die echt größer ist als 3. Ja.
1.
Genau. Das ist ja auch super. Es gibt also eine. Alle sind zueinander konjugiert. Wenn ich irgendeine P-Untergruppe habe, liegt die da drin. Ja, und 1, was ja die Anzahl der visiblen Untergruppen ist, ist auch kongruent zu 1 im Gruppen. Okay. Schön. Zweiter Fall. P gleich 3. Okay, nach dem Satz von Sylow wissen wir, es gibt eine P-Sylow-Untergruppe.
Ja.
Die nennen wir mal P. Dann wissen wir auch, nach dem Satz von Sylow, wir wollen ja ein bisschen an die Mächtigkeit, an die Anzahl der P-Sylow-Gruppen ran. Mit der P-Sylow-Gruppe selbst. Das hier ist die Menge der P-Sylow-Untergruppen und das ist die P-Sylow-Untergruppe. Das heißt, das ist unser geschwungenes M und das ist ein bestimmtes Element daraus. Das hier ist keine Untergruppe von G. Das ist eine Teilmenge von der Potenzmenge von G. Also diese Mächtigkeit ist jetzt gleich dem Index von G oder von dem Normalisator in G, in P von G, von P in G, in G. Also, ja, ne? Das, was da steht. Und das Ganze ist kongruent zu 1 modulo 3. Wir wissen, normalisiert sich selbst. Mit dem Satz von Lagrange gilt also der Index von G, der Index von Normalisator von P in G in G also gleich der Mächtigkeit von G geteilt durch die Anzahl der Elemente im Normalisator. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. P ist eine Untergruppe von dem Normalisator. Das heißt, die Mächtigkeit von P teilt hier den Nenner. Das hier ist also ein Teiler von D. Was ist die Mächtigkeit von G? Nochmal. Wir wissen, P teilt die Mächtigkeit vom Normalisator. Das ist der Satz von Lagrange. Wir haben eine Untergruppe, das ist ein Teiler. Und wenn ich dann diese Teiler in den Nenner schreibe, dann dreht sich das Teil um. Ein Drittel ist ein Teiler, ist kein Teiler von einem Sechstel. Ein Sechstel ist ein Teiler von einem Drittel. Was ist die Mächtigkeit von G? Ja. Genau. Was ist die Mächtigkeit von P? Ja? Oder das? Ja? Drei, genau. Denn drei teilt 6, aber 9 teilt nicht 6. Das heißt, das hier ist 2. Okay. Wir wissen also jetzt, unsere Anzahl der drei Sylow-Gruppen ist ein Teiler von 2.
Wieso hast du jetzt die 9 herangezogen? Das war jetzt nicht klar.
Weil ich wissen wollte, dass die größte Potenz von 3 ist, die die Ordnung. Schreiben wir es vielleicht noch einmal dazu.
Da E gleich 3 oder 4 ist gleich 3, da 3 ein Teil davon 6, aber 9 kein Teil davon 6.
So, was sind denn die Teile von 2? Ja.
Ich habe eine Frage dazu. Geht es nicht theoretisch, so vom Denkprozess her, viel einfacher, dass wir sagen können, okay, wir wissen, was unsere Teiler sein. Wir jetzt überlegen noch, okay, was sind die Teiler von der 6? Das sind 1, 3, 2 oder 1, 2, 3 und die 6 selber. Und jetzt gucken wir in deinem
Ja, wir könnten jetzt gucken, was, genau. Welche Kongruenzen einander sind. Genau. In diesem Beispiel würde das so schneller gehen, ja. Es ist aber ganz häufig sinnvoll, erstmal die größte Fehlpotenz sozusagen rauszufaktorisieren. Also darum geht es mir, dass ich jetzt quasi nicht mehr die Vielfachen von 3 alle aufschreiben muss. Also stell mir jetzt mal vor, ich hätte so eine Gruppe der Ordnung, weiß ich nicht, 2 hoch 5 mal 3 hoch 6. Dann hätte ich ja extrem viele Teile, die ich aufschreiben muss, weil die alle Vielfachen von 2 hoch 5 wären zum Beispiel, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt nur noch die Teile von 2 aufzuschreiben. Die natürlichen Teile von 2. Ja, dann kommt man auf die höchsten Potenzen, ja. Also wenn man sich die 6 in die Ordnung der Gruppe in die kanonische Primfaktorzerlegung schreibt, also immer mit den Potenzen, dann kommt man drauf, ja.
Dann müsste ich sozusagen diese ganzen einzelnen Fälle nicht noch...
Ja, wenn wir jetzt für jede Primzahl wissen wollen, wie viele Pisolo-Gruppen es gibt, müssen wir jede Primzahl angucken. Man würde halt dann vielleicht schneller argumentieren können, warum die Mächtigkeit der Pisolo-Gruppe 3 ist.
Aber haben dann nicht die anderen und ich kann dann darüber argumentieren?
Ja, das haben wir im ersten Fall gemacht. Wir brauchen dann ja noch den dritten Fall, die Primzahl 2. Also ich meine, der erste Fall war ja auch, glaube ich, relativ kurz. Ich habe es halt einmal ein bisschen ausführlicher gemacht, damit ihr das erste Mal seht. Welche der Zahlen 1 und 2 sind kongruent zu 3 modulo p? Sind kongruent zu 1 modulo 3? Das wollte ich so fragen. Es gibt genau eine Dreisylo-Gruppe. Weil 1 ist die einzige Zahl, die übrig geblieben ist. Es gibt also genau eine Dreisylo-Gruppe. Okay. Aber wir wollen noch auf die Primzahl 2 gucken, damit es halt ein bisschen interessanter auf einmal wird. Ich glaube, vielleicht braucht man bei 6 auch nicht wirklich viel dazu sagen. Gut.
dann können wir wieder feststellen, da S ein Unterprodukt von seinem eigenen Normalisator ist, folgt mit dem Satz von Lagrange, also folgt aus Lagrange, oder mit Hilfe von, wird es schon mal, ne? Mit Hilfe von das G nach dem Normalisator in G von S ein Teiler von der Mächtigkeit von G geteilt durch die Mächtigkeit von S, also von 6 durch 2, also von 3 ist. Jetzt wenden wir den Satz von Sylow an. Nach dem Satz von Sylow ist die Mächtigkeit oder die Anzahl der zwei Sylow-Untergruppen von G gleich diesem Index. Und das ist Kombo n zu 1, Modulo 2. Entschuldigt bitte für diesen nicht schönen Umbruch.
Das heißt, wir suchen jetzt ungerade Teiler von 3.
Das sind 1 und 3, die natürlichen Teiler. Von 3 und 3 ist Kongruent zu 1, Kongruent zu 1, Modulo 2.
Ja, das heißt, rein theoretisch kann es jetzt 3 oder 1 zwei Sylow-Gruppen geben. Rein theoretisch.
Drei oder eine, zwei Sylow-Untergruppen.
Gut, und auf die Frage, wie das denn rein praktisch ist, sage ich mal, das können wir uns am Donnerstag ein bisschen genauer angucken. Aber rein praktisch wisst ihr schon, dass beide Fälle auftauchen können. Denn ihr kennt zum einen die Gruppe S3. Und wenn wir da mal gucken, die Anzahl der oder die zwei Sylow-Untergruppen von der S3, das sind genau die Gruppen, die von den Transpositionen erzeugt werden. Also, diese drei hier, das heißt, hier haben wir eine Gruppe, die genau drei zwei Sylow-Untergruppen hat und die Ordnung 6. Und dann kennt ihr noch eine andere Gruppe der Ordnung 6. Und da ist jetzt die Frage, wie ihr sie am liebsten sozusagen seht. Wir könnten sagen, wir nehmen die multiplikative Gruppe von dem Körper mit 7 Elementen. Also Z nach 7Z Stern oder wir nehmen die Untergruppe von der S6, die von so einem 6-Zyklus erzeugt wird. Was man feststellen kann, ist, diese beiden Untergruppen sind isomorph. Man kann feststellen, diese beiden Gruppen sind abisch. Und was kann man noch feststellen? Naja, wenn wir eine abische Gruppe haben, dann ist Konjugieren ja total langweilig. Konjugieren ist dann ja nichts machen. Wenn also alle vier Sylow-Untergruppen, alle zwei Sylow-Untergruppen zueinander konjugiert sind, dann kann es nur eine geben. Denn wenn ich zwei habe, müsste es ja ein Element geben, was das eine auf das andere wirft. Aber werfen heißt immer festlassen, das heißt, es gibt nur einen. Die haben nur einen. Ja, aber wir können uns diese Beispiele am Donnerstag noch genauer angucken. Wir wollen uns am Donnerstag auch noch ein paar andere Beispiele angucken, wie man den Satz von Sylow ein bisschen interessanter anwenden kann. Und dann halt würde ich gerne noch Fragen von euch beantworten, falls ihr jetzt welche geschrieben habt oder halt mir gerne noch sagt. Seit ein paar Tagen funktioniert meine E-Mail, also seit heute Morgen kann ich wieder E-Mails empfangen, am Wochenende ging es nicht. Danke.